Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Kultur ist Arbeit, Kultur macht Krach. Von Monteverdi bis Wagner, da finden sich die rhythmischen Hammerschläge als Pulsmesser der Zivilisation wieder. Klingt das zu pathetisch, zu fett? Nun gut. Es geht ja auch um Barock. Kaum etwas war so kulturtreibend wie das Umherirren eines alten Mannes. Der Beginn der abendländischen Literatur fußt darauf, die Irrfahrten des Odysseus. Die Heimkehr des Odysseus, das ist eine Oper von Claudio Monteverdi, die gestern am Nationaltheater Weimar Premiere hatte. Wenige Jahre vor seinem Tod komponiert Monteverdi das um 1640. Heimkehr als letzte große Prüfung. Nach 20 Jahren der Irrfahrten also kehrt dieser Odysseus heim zu seiner treuen Frau Penelope und dem Sohn, die verzweifelt auf ihn warten. Uwe Friedrich, Sie haben das gesehen in Weimar. Kann so ein Wiedersehen gut gehen?
Also für Nina Gülsdorf, die Regisseurin, kann das offensichtlich nicht gut gehen, denn die beiden nehmen zwar erstmal am Tisch Platz und haben ihre Kaffeetassen oder Teetassen oder was auch immer sie da trinken wollen bereit, aber dann geht Penelope wieder. Also über diese 20 Jahre führt offenbar keine Brücke über diese Kluft und auch den Schlusschor hören wir nur vermittelt, keine Apotheose, kein ewiges Glück. Und die ganze Geschichte wird im Bühnen- und Kostümbild von Maruscha Levy auch relativ düster erzählt und nicht besonders heiter aufgelöst.
Was ist das für eine Zeit, in der wir uns da wiederfinden?
Im Grunde in der Gegenwart, was diese Figuren betrifft. Es fängt schon damit an, wir haben ja im Barock diese singenden Allegorien. Die Oper beginnt mit der menschlichen Gebrechlichkeit. Georg A. Bocho, den ich jetzt schon mal wahnsinnig lobe für seine Gesamtperformance an diesem Abend. Georg A. Bocho taucht also auf und kämpft erstmal ohne Musik mit einem Wasserhahn. Kennen wir alle die Situation? Man steht da relativ verzweifelt im Restaurant oder im Theater und weiß nicht so genau, muss ich jetzt irgendwo drehen, schrauben vor so einem Designstück oder hat es einen Bewegungsmelder? Also diese menschliche Gebrechlichkeit kann uns alle im Alltag schon überwältigen und vor unlösbare Probleme stellen. Es gibt aber auch Götter, die auf Wolken daherkommen oder mit Wellen Neptun. Also das ist schon auf so einer surrealen Ebene verschränkt mit der Gegenwart. Mhm.
Zum Heimwärtswandernden kehrt die Dauer hinzu, hat Handgemal gedichtet in seinem Gedicht auf die Dauer. Da ist einer 20 Jahre unterwegs und nach Hause kommen hat dann immer auch so ein bisschen was von Aufhören oder Beenden. Monteverdis Partituren sind nur rudimentär überliefert. Jede Aufführung ist eine neue Fassung. Wenn Sie erlauben, Sie haben uns ein kleines Beispiel des Phäakenchors mitgebracht. Das würde ich gerne uns mal zu Gehör bringen. Uwe Friedrich, für meinen Geschmack ist da noch Restrenaissance zu hören und noch nicht so voller Frühbarock, oder?
Ja, in seinen venezianischen Opern hat Monteverdi ja nur ein kleines Orchester benutzt. Es gibt die große Diskussion, warum das nicht so farbig orchestriert ist wie bei Orfeo. Meine These ist, das waren in Venedig einfach Wirtschaftsunternehmen. Die hatten nicht so viel Kohle wie so ein Fürst, der nicht wusste, wohin mit dem Geld. Deshalb gibt es hier nur Streicher, Cembalo und einige Lauten- und Gitarreninstrumente, die von Gerd Amelung geleitet werden. Und der Schwerpunkt liegt auf den Stimmen dadurch, die das sängerisch gestalten und farbenreich machen müssen. Das schafft Tejun Sun als Ulisse sehr gut, der von mir bereits erwähnte Georg A. Bocho, großartig, für mich der herausragende Sänger des Abends. Und die anderen schlagen sich alle ordentlich, aber wenn man dann auf dieses reine Textdeklamieren zurückgeworfen ist, dann gestehe ich doch, das wird mitunter ein bisschen lang, die Geschichte.
Die Premiere hätte ja schon vor anderthalb Jahren stattfinden sollen. Zum Schluss, Uwe Friedrich, lag dann auf Eis, wurde wiederbelebt. Insgesamt ist man in Weimar am Deutschen Nationaltheater mit Odysseus und Penelope glücklich?
Ich denke schon, der Publikumserfolg war sehr groß. Wie viele Theater haben die ja jetzt so eine Bugwelle vor sich? Die haben gerade eine sehr bejubelte, dekolonialisierte AIDA der Operndirektorin Andrea Moses vorgestellt. Auch ein Riesenerfolg. Das ist jetzt eine Riesenanstrengung, wo diese Produktion dann eben wiederbelebt wurde. Und wenn man es mir nicht vorher gesagt hätte, dass die auf Eis gelegen hat, hätte ich es nicht bemerkt.
Uwe Friedrich sah für uns die Rückkehr des Odysseus Claudio Monteverdis Oper am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Wir wechseln zur Sprechbühne. Die Wochenzeitung Die Zeit, sie hält ihn für den Dramatiker der Stunde. Von wem ist die Rede? Vom 35-jährigen Thomas Köck. Der schreibt in seinen Stücken immer wieder über große Themen unserer Gegenwart. Die ökologische Katastrophe, den Turbokapitalismus und seine Wurzeln im Kolonialismus. Paradies fluten, Paradies hungern, Paradies spielen. So heißen etwa die Stücke in seiner vielgespielten Klimatrilogie. Im Auftrag der Münchner Kammerspiele hat er nun ein Drama geschrieben, das gestern dort unter dem Titel Eure Paläste sind leer Premiere hatte. Regie Jan-Christoph Gockel und im Parkett saß für uns Sven Rickleffs.
Wenn der wunderschön ornamentierte Jugendstilvorhang in den Münchner Kammerspielen für diese Uraufführung von Thomas Köck hochgeht, dann schauen wir uns selbst an. Eigentlich soll es ein leerer Palast sein, irgendwo und irgendwann in einer dystopischen Zukunft, den Thomas Köcks Ich-Figur dadurch schreitet, ein zerstörter Palast, aus dem alles Leben gewichen ist. Doch nun sehen wir auf der Bühne den ersten Rang der Kammerspiele noch einmal, mit seiner Balustrade, seinen Logen, seinen Leuchten. Nur, dass es jetzt diese Spiegelung ist, die zerstört ist, zerbröckelt, verbarrikadiert. Es ist jetzt dieser Jugendstilpalast, der leer ist, bevölkert nur noch von einigen versprengten Figuren, die auf uns zeigen, uns applaudieren und die in den folgenden Stunden durch Thomas Köcks theatralen Weltabgesang streifen werden.
Tempel vergehen, Systeme kollabieren, aber ich irre immer weiter.
Über die blutigen Banknoten und die rostigen Säbel.
Über die zersplitterten Fliesen, durch ein Meer aus Telegramm, durch die entrümpelten Schatzkammern.
Die Feststiege hinauf, vorbei an der Ahnengalerie, die keiner mehr kennt.
Schrecklicher also kann die Zukunft eigentlich nicht sein, trostloser. Trotzdem wird Thomas Köcks Erzählerfigur immer noch von den Gespenstern der Vergangenheit heimgesucht. Von den brutalen Kolonialeroberern aus dem 16. Jahrhundert etwa, die ihre mörderische Spur auf der Suche nach dem Eldorado durch die Dschungel dieser Welt zogen. Oder von den Auswirkungen der geradezu grotesken Opioidkrise in den USA, in der Pharmakonzerne riesige Gewinne mit der Medikamentensucht überforderter Zeitgenossen einfahren. Dabei sieht diese Figur alles. Dieser Blinde. Er sieht alles, er weiß alles und tut doch nichts. Dieser Theresias, den sich Thomas Köck in seiner so eigenwilligen Poesie in sein Stück hineingeschrieben hat. Eine Figur, die angesichts der politischen und ökologischen Weltlage jeder von uns sein könnte.
Ich habe nur die Worte wiedergegeben, die ich gehört habe.
Und ich habe nur die Verträge aufgesetzt, die Schriftstücke vorbereitet, wie beordert.
Und ich habe nur zugesehen.
Und ich habe gewusst, was kommen wird.
Wie aber Herr werden dieser riesigen Textfläche, die Thomas Köck als Auftragswerk in den Münchner Kammerspielen abgegeben hat, eine Fläche, in der sich Zeitebenen durchdringen und überlappen, in der die Weltkultur in Form etwa von Dantes göttlicher Komödie ebenso hineinragt wie die Struktur geistlicher Gesänge. Zudem wird sie nur dadurch strukturiert, dass sie mal in lyrischer Versetzung geschrieben ist, dann wieder als Fließtext ausschließlich klein geschrieben wird, dann wieder ausschließlich groß, aber immer ohne Punkt und Komma. Regisseur Jan-Christoph Gockel und sein Ensemble begegnen diesem Text nun in dieser Uraufführung mit einer immer wieder überbordenden Leichtigkeit. Gockel hat sich etwa von seinem langjährigen Puppenpartner Michael Pietsch beeindruckend wilde und ausdrucksstarke Puppen bauen lassen, die hier nun die Konquistadorenhorde verkörpern, aus deren Brutalität bei allem Rüstungsblech und groteskem Priestergewand eine unleugbare Komik verleiht. Die wird noch durch die einzelnen Ensemblemitglieder verstärkt, die diese Puppen führen, sie abfilmen, ihnen ihre Stimme leihen oder die ebenfalls in diese Rollen schlüpfen, wenn sie sich etwa in einem alten VW Golf auf dem großen Fluss aufmachen nach dem gelobten El Dorado. Dass das gelobte große gelbe E von El Dorado dabei bei einer 90-Grad-Drehung zum Marken-M von McDonald's wird und sich damit zu einem El Dorado der Gegenwart mutieren lässt, ist eine weitere Pointe, mit der diese Inszenierung auch ästhetisch mit den Motiven ihrer Textvorlage spielt. Und so sind es gerade die eigenständige Fantasie und Spielfreude von Regie und Ensemble, die diesem wuchtigen neuen Werk von Thomas Köck und seiner apokalyptischen Ernsthaftigkeit nun zu einem wohlverdienten großen Erfolg verhelfen.
Befindet Sven Rickleffs über Thomas Köcks Eure Paläste sind leer in München. Die Zahlen sind ungenau. Geschätzt werden etwa 25.000 Frauen, die in Deutschland der Prostitution nachgehen. Etwa ein Fünftel von ihnen sind im Pass nach Deutsche. Von den verbleibenden 80% kommen die meisten unter ihnen aus Osteuropa. Auch das ist Migrationsgeschichte. Das Mannheimer Reichs-Engelhorn-Museum zeigt eine Fotoausstellung, die sich mit den Lebensbedingungen von sogenannten Sexarbeiterinnen befassen. Veranlasst wurde das von Amalie, das ist eine Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution des Diakonischen Werks Mannheim. Gesichtslos, so heißt die Schau, weil die Frauen auf den Fotos maskiert gezeigt werden, um Persönlichkeitsrechte zu schützen und um auf ihr Leben abseits der sozialen Wahrnehmung aufmerksam zu machen. Christian Gampert sah das.
Es geht in dieser Ausstellung nicht um Escort-Service oder selbstbewusste Luxus-Callgirls. Es geht auch nicht um männliche Prostitution, die es ja auch gibt, vom Edelsegment bis zum Bahnhofsklo. Es geht ausschließlich um weibliche Armutsprostitution. Diejenigen, die in diesem Geschäft tätig sind, kommen zumeist aus Osteuropa oder Afrika und wurden in der Regel unter falschen Versprechungen nach Europa gelockt. Oft sind es alte Bekannte und Liebhaber, die die Frauen nach Deutschland schleusen und angeblich mit ihnen ein neues Leben aufbauen wollen und sie dann anschaffen schicken. Die Geschichten gleichen sich, die in der Mannheimer Beratungsstelle Amalie aufgezeichnet wurden. Amalie wurde von der Sozialarbeiterin Julia Wege gegründet und vom Diakonischen Werk finanziert. Vor 2 Jahren kam man auf die Idee, mit einer Ausstellung auf die Problematik hinzuweisen und beauftragte den Fotografen Hip Yalikaya, das Leben von Frauen in der Prostitution zu beobachten. Das heißt,
dass wir einen Einblick geben in eine verschlossene Welt, dass wir zeigen, wie sehen die Hintergründe aus, wie kommen die Frauen her, was denken sie,
sagt Julia Wege. Die Ausstellung ist ein schwieriges Unterfangen, denn die Schwarz-Weiß-Fotos von Hip Yalikaya sind einerseits dokumentarisch, andererseits gestellt und inszeniert. Die Frauen tragen weiße Masken wie in der Antike, um sie als bloße Rollenspielerinnen auf dem Markt des Fleisches zu zeigen und natürlich auch, um ihre Anonymität zu wahren. Das theatralisch-künstliche dieser Anmutung widerspricht aber der sozialen Drastik der Situationen auf dem Straßenstrich vor den Bordells in chaotisch unaufgeräumten Wohnungen, die von Mittelsmännern oder Zuhältern angemietet werden und wo die Prostituierten oft auch wohnen. Gleichzeitig entsteht aus dem Zusammenspiel von der ja auch in sexuellen Zusammenhängen benutzten Maske mit Yalikayas Sozialfotografie eine merkwürdige Ambivalenz. Die Frauen sind manchmal erotisch anregend inszeniert, von unten in Tanga und High Heels auf der Treppe. Andererseits wird Depression, Armut und schlaffe Haut gezeigt. Die Frauen stehen arbeitsbereit im Keller oder unter der Brücke. Andererseits träumt Frau vom besseren Leben und sitzt brav in der Beratungsstelle. Es gibt in der Ausstellung 40 sorgfältig ausgewählte Bilder, die zu Kapiteln angeordnet sind. Um den Frauen eine Stimme zu geben, werden die Fotos im Sinne von Diptychen von gleich großen Texttafeln begleitet, in denen die Sexarbeit als ständige Vergewaltigung beschrieben und der Wunsch nach Ausstieg artikuliert wird. Insgesamt hat Hip Yalikaya aber 1870 Fotos gemacht. Sie alle zu zeigen, egal in welchem Format oder zumindest einen Großteil von ihnen, das wäre eine dokumentarische Tat gewesen, die uns das Fragen Fragwürdige dieser Existenzform näher gerückt hätte. In der Beschränkung auf 40 Bilder zeigt sich auch der seltsame sozialpädagogische Charakter der Ausstellung, die niemanden bloßstellen will und natürlich nur das zeigt, was ins Konzept passt.
Basis waren Interviews mit den Frauen gemeinsam, wo wir ermittelt haben, was sind denn ihre Themen, wie können wir es darstellen? Und es war ein sehr kreativer Prozess.
Künstler waren immer fasziniert von Huren. Manets Olympia löste 1863 einen Skandal aus. Degas' Monotypien zeigten auch die traurige Realität. Toulouse-Lautrec lebte zeitweise im Bordell. In der Fotografie war das Pornografische früh ein Thema, von der heutigen Flutung des Internets durch Sexvideos einmal abgesehen. In diesem Umfeld wirkt die Mannheimer Ausstellung ausgesprochen sympathisch und gutwillig. Übrigens, seit 2002 gibt es in Deutschland ein 2017 sogar reformiertes Prostitutionsgesetz, nach dem in der Branche arbeitende Frauen sich theoretisch sozial versichern können. An ihrer Abhängigkeit von Zuhältern und Menschenhändlern hat das nicht viel geändert,
sagt Christian Gampert über die Ausstellung Gesichtslos in Mannheim. Das Festival Fast Forward am Staatsschauspiel in Dresden, es bot 8 jungen Regietalenten eine Plattform, um demnächst in Dresden zu inszenieren. Das von der European Theatre Convention mitgetragene Festival fördert nämlich den Regienachwuchs in Europa. Produktionen aus Frankreich, Polen, Deutschland, Großbritannien, Österreich, Griechenland und der Türkei waren zu Gast in Elbflorenz. Aber auch dieses Festival hat wieder unter Bedingungen der Pandemie stattgefunden. Das heißt, nur wenige Produktionen waren live zu sehen, die meisten als Stream oder Video. Michael Lages hat für uns am Bildschirm vieles, nicht alles gesehen, ist aber vom Fast Forward Festival ziemlich eingenommen.
Kein Wunder, dass auch das Virus mitspielt. Aber überraschenderweise stand eine ganz andere Pandemie im Zentrum gestern Abend beim Dresdner Festival.
Wahrscheinlich können Sie sich nahe vorstellen, was ich hab.
Wie lange leben Sie schon mit der Krankheit?
Mit 6, 7 Jahren.
In einer Live- und Stream-Übertragung direkt aus Salzburg hat Joachim Gottfried Goller, Regieabsolvent am Thomas-Bernhard-Institut vom Mozarteum, die nicht abgeschlossene Biografie einer Krankheit erzählt, als dokumentarische Montage aus Geschichten über die seit Beginn der 80er Jahre rasante Entwicklung der AIDS-Epidemie. Je 2 Schauspielerinnen und Schauspieler verfolgen einander mit der Kamera von Zimmer zu Zimmer, hinauf und hinab durch Türen und über Treppen einer fiktiven Wohngemeinschaft und sie nehmen die unterschiedlichen Positionen von Opfern und Mitleidenden ein. Besonders verstörend wirkt Rise Like a Virus immer dort, wo sich Parallelen zum aktuellen Infektionsdrama aufdrängen und etwa die Begegnung mit der Seuche als Aufbruch oder gar Abenteuer empfunden, ja die Infektion bewusst in Kauf genommen wird. Weil aber auch das aktuelle Sterben längst noch nicht zu Ende ist, wird Gollers Dokumentation zum schrillen, schmerzhaften Minitekel, gerade wenn das wilde Quartett zur finalen Fete schlussendlich in die Kälte des Salzburger Abends und ins Freie ausbricht, bis zur Unkenntlichkeit maskiert.
Welcome to HM Revenue and Customs.
Yeah, can you just hold on for one moment?
Szenenwechsel. Im Festspielhaus Hellerau ist das Telefon fast der einzige Kommunikationspartner für die Schauspielerin Sophie Steer. Civilization heißt die Produktion von Regisseurin Jazz Woodcock-Stewart und Choreografin Morgan Ronicle Temple, die in Edinburgh uraufgeführt wurde. Während hier eine junge Frau stummen Alltag vorlebt im Wohn- und Schlafzimmer, driftet mal um mal ein dreiköpfiges Tanzensemble in den Raum wie in ihren Traum. Und nie begegnen Spiel und Tanz einander wirklich. Wir sehen sie nur gleichzeitig. Zu Beginn hat sich die Frau sehr schick und ganz in Schwarz in Schale geworfen. Tief verstrickt scheint sie in Traurigkeit und Depression. Nur einmal bekommt sie für Minuten Besuch von einer anderen, etwas älteren Frau, die sie küsst. Aber ist das vielleicht der Geist der toten Mutter? Das Gespräch jedenfalls ist nicht mehr möglich, nur noch das Spiel mit einer spektakulär blödsinnigen Kinderquatschmaschine.
Bing!
Ein finster, zukunftsloses Bild ist das für die Civilization, wenn da nicht die wirbelnden Traumtänzerinnen und Tänzer wären. Deutlich ist dieser Produktion aber auch anzumerken, dass sie noch vor der Pandemie entstanden ist. Dem Team aus dem belgischen Mons, das heute als letztes in den Dresdner Wettbewerb tritt, kam pandemiebedingt sogar das Bühnenbild abhanden und eine Art szenischer Lesung bleibt übrig. Joachim Gottfried Gollers AIDS-Erinnerung ist derweil besonders markant für Regiearbeiten, die unter Lockdown-Bedingungen entstanden. Hier haben Regisseur und Ensemble im Grunde nie wirklich gemeinsam geprobt, sondern immer nur im Zoom-Kontakt. Der griechische Regisseur Dimitris Loulis zeigte Motive, um die Versuchung des heiligen Antonius als Raum- und Videoinstallation. Nadir Sönmez aus Istanbul stellte 6 junge Akteurinnen und Akteure ganz ohne Bilder auf die Bühne und ließ sie wortreich in Beziehungskisten kramen. Oft ist die Pandemie präsent. Auch die Studierenden an den Theaterakademien haben in den vergangenen 1,5 Jahren nach technologiebasierten Alternativen gesucht für die normale Arbeit im und für das Theater. Es sieht allerdings nicht so aus, als ob die jungen Talente, wie technologieaffin auch immer sie sein mögen, diesen Zwang zu Alternativen wirklich als Bereicherung empfinden wollten. Anders als viele Stadt- und Staatstheater scheinen junge Regisseurinnen und Regisseure deutlich mehr daran zu leiden, dass sie noch nicht wirklich wieder richtiges Theater spielen können. Und es muss ja kein schlechtes Zeichen sein,
sagt Michael Lages über Fast Forward in Dresden. Verzicht, auch den muss man sich leisten können, wie Luxus. Beide haben in deutschen Ohren einen ziemlich schlechten Klang. Der Klimagipfel in Glasgow endet und einmal mehr zeigt sich, wir werden am Ende nur verzichten können wollen, wenn wir den Planeten retten wollen. 200 Nationen haben sich auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt in Glasgow. Ein Gipfel allein kann das nicht schaffen, sagt UN-Klima-Chefin Patricia Espinosa. Homeoffice, E-Autos, Lastenfahrräder, Veggie-Day genießen in städtischen Kreisen vielleicht Anerkennung und sind sozial prämiert. Anderswo ist das anders. Ich habe Lambert Wiesing gefragt, er ist Professor für Philosophie in Jena, Verfasser eines Buches über Luxus. Ist Verzicht der neue Luxus?
Damit würde ich mich schwer tun, das so zu bezeichnen. Luxus ist ein Begriff, der in bestimmten Bereichen negativ konnotiert ist, in bestimmten Bereichen sehr positiv konnotiert ist. Und das klingt mir eher so nach dem Motto, wir müssen den Verzicht als etwas Positives verkaufen. Wenn man hier Maßnahmen anspricht, scheinen mir die einfach rational begründet zu sein. Es gibt gute Gründe, warum wir weniger CO2 ausstoßen sollen. Wenn das durch Verzicht nur erreicht werden kann, dann hat man gute Gründe für diesen Verzicht. Mir scheint es nicht sinnvoll, deshalb das als Luxus zu bezeichnen. Aber um gleich den nächsten Gedanken anzuschließen, ich glaube nicht, dass die Maßnahmen, die für die Umsetzung dieser zweckmäßigen, sinnvollen Maßnahmen zur Bewahrung des Klimas oder Rettung, wie immer man das formuliert, jetzt notwendig sind, sich mit Formen des Luxus ausschließen. Also wenn man doch davon ausgeht, dass Luxus ein übertriebener Aufwand zum Erreichen eines Zweckes ist. Also Luxus ist immer nur an Dinge gebunden, die einen Zweck erfüllen. Eine Armbanduhr kann zu kompliziert sein, ein Auto kann zu kompliziert sein, ein Teppich kann wahnsinnig aufwendig sein, obwohl man da nur rübergeht. Aber es ist ja immer ein Umgang mit einem Zweck. Scheinen mir diese Ergebnisse, wie wir sie jetzt auch auf der Klimakonferenz haben, erstmal neue Zwecke zu generieren. Wir wollen etwas erreichen, wir wollen, dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Aber das kann man mit mehr und weniger Aufwand machen. Also nur weil wir jetzt vielleicht mehr vegetarisch essen, müssen wir ja nicht extrem simple Kost essen. Auch das komplizierteste Verbrennerauto kann mit E-Fuels gefahren werden, ohne CO2 auszustoßen. Also da scheint mir sozusagen, ich würde deshalb nicht Verzicht als Luxus bezeichnen, das scheint mir komisch, aber mir scheint nicht notwendig zu sein, dass wir diese sinnvollen, notwendigen Maßnahmen jetzt als Maßnahmen verstehen, die den Menschen zu einem eindimensionalen Wesen reduzieren.
Gula und Luxuria, die zählen zu den Todsünden, Völlerei und Ausschweifung. Sie haben es schon gesagt, aber als ich noch Buchhändler war, Anfang der 80er Jahre, da gab es Lexika in Luxusausgabe, so hießen die. Die hatten dann einen Halblederrücken und einen Goldschnitt. Die sahen prächtig aus. Das war aber auch sinnvoll. Die Dinger sind nämlich verdammt haltbar und die stehen immer noch im Regal und sind gut lesbar. Das heißt, das mit dem Luxus ist immer so eine Sache. Wenn wir von Verzicht sprechen, kann das ja auch viel sein. Wenn jemand Lohnverzicht üben muss, findet er das gar nicht prima. Man gibt auch einen Anspruch vielleicht auf, an den man sich gewöhnt hat. Also ein Nutzenentgang
Ja, das scheint mir, ja, kann ich Ihnen nur eingeschränkt zustimmen. Und dass diese Dinge, die damals Luxusausgaben hießen, heute noch erhalten sind, das ist ein Aspekt, der aber sicherlich davon unabhängig ist, warum man sie Luxus genannt hat. Also man hätte sie ja auch nachhaltiger nennen können oder in einer besseren Qualität nennen können. Was ich immer wieder feststelle in diesen Diskussionen ist, dass einige Begriffe positiv konnotiert sind und dann darf das, was jetzt erwartet wird, was notwendig ist, was man verlangt, das gemacht wird, dem sozusagen nicht widersprechen. Da wäre ich eben nicht einer Meinung. Also wenn wir mit Luxus eine bestimmte Form des Übertreibens meinen, und zwar Formen des Übertreibens, die noch nicht eben problematisch werden, also Gesetze brechen oder Moralregeln brechen, dann glaube ich schon, dass die jetzigen Maßnahmen, die notwendig werden, bestimmte Formen ausschließen. Deshalb sollten wir aber nicht sie trotzdem Luxus nennen, aber andere ermöglichen.
Es gab eine Zeit, in der war Kamm und Seife vielleicht Luxus. Also das klingt immer so ein bisschen verschwenderisch und sündenvoll, vielleicht auch in deutschen Ohren, in französischen vielleicht nicht so sehr. Also wer vor 30 Jahren von einem Bresshuhn sprach, der war also ein Snob. Inzwischen würde man sagen, naja, vielleicht ein-, zweimal im Jahr ist das eine tolle Sache. Denn es ist etwas Kostbares, also etwas, was uns das wert ist. Und wenn die Umstellung der Bedürfnishierarchie so aussieht, dann ist das ja nicht das Schlechteste, oder?
Ja, da kann ich auch nur zustimmen. Und ich glaube aber zur Beschreibung dieser Phänomene wie Seife und Kamm ist es wichtig, dass man doch die Unterscheidung zwischen Komfort und angenehmen Dingen und Luxus beachtet. Und da scheint mir eher ein Phänomen zu beobachten zu sein, dass es nicht so ist, dass Dinge, die früher als Luxus galten, heute als normal gelten, sondern dass es oft umgekehrt geradezu ist, dass das Weiterbenutzen von sehr nachhaltigen Dingen, von Dingen, die sehr alt sind, eben mit einem übertriebenen Aufwand verbunden sind. Wenn Sie heute weiterhin die Musik über Vinyl, also über LP-Schallplatten hören wollen, betreiben Sie zweifelsohne einen übertriebenen Aufwand, um diesen Zweck zu erreichen. Das wäre mit Dateien alles viel, viel leichter möglich. Die Schallplatte, die sicherlich lange Zeit nicht ein Medium war, was mit Luxus konnotiert wurde, weil es das normale Medium war, um Musik zu hören, ist also sozusagen genau umgekehrt jetzt eher zu etwas geworden, was von Liebhabern praktiziert wird, die sich dadurch, vielleicht nicht nur, aber auch einem Drang der Optimierung und Zweckhaftigkeit widersetzen.
Sagt Lambert Wiesinger, ist Philosoph. In Jena hat ein Buch über Luxus geschrieben. Die Kulturmeldung, die jetzt kommt, präsentiert Stefan Koldorf.
Janine Meerapfel, die Filmemacherin, bleibt Präsidentin der Berliner Akademie der Künste. Die Mitgliederversammlung hat die 78-Jährige für weitere 3 Jahre in dieses Amt gewählt. Als Vizepräsidentin wurde die 50-jährige Schriftstellerin und Theaterautorin Katrin Rögler bestätigt. Die beiden Frauen leiten die Akademie seit 2015. Neu gewählt wurden auch die DirektorInnen der 6 Sektionen Bildende Kunst, Baukunst, Musik, Literatur, Darstellende Kunst sowie Film- und Medienkunst. Die Akademie der Künste hat derzeit 398 internationale Mitglieder. Das Hörspiel Adolf Eichmann, ein Hörprozess von Noam Brusilowski und Ofer Waldmann, ist mit dem Deutschen Hörspielpreis 2021 geehrt worden. Die besondere Leistung besteht laut Jury darin, dass sich das Stück über den Prozess gegen den Organisator des NS-Holocausts Adolf Eichmann nicht auf dessen Person fixiere. Es zeige stattdessen die Bedeutung dieses Prozesses für die junge israelische Gesellschaft und die Rolle, die dabei das Radio spielte. Damit werde einem radikalen Gegenentwurf eines demokratischen Radios zum gleichgeschalteten Propagandainstrument der Nazis ein akustisches Denkmal gesetzt. Gewinner des Publikumspreises in Höhe von 2.500 Euro ist Ihre Geister sehen von Rabea Edel, ein vom Deutschlandfunk Kultur produziertes Hörspiel über ein Trauma, Familiengeheimnisse und den Umgang mit Psychosen. Der populäre südafrikanische Schriftsteller Wilbur Smith ist tot. Er starb gestern überraschend im Alter von 88 Jahren in Kapstadt. Der in Sambia geborene Bestsellerautor ist durch seinen 1964 erschienenen Debütroman When the Lion Feeds bekannt geworden. Fast 50 weitere Romane folgten. Sie wurden in einer Auflage weltweit von 170 Millionen Exemplaren vertrieben. Einige davon auch verfilmt. Die britische Zeitung Daily Mail hinterfragte 2017 Smiths literarischen Erfolg allerdings. weil seine Bücher ein Strudel voll politischer Inkorrektheit, Sexismus, Gewalt, Frauenfeindlichkeit und Großwildjägerei seien. Dem kommerziellen Erfolg hat es offenbar keinen Abbruch getan.
Die Kulturmeldung mit Stefan Koldorf waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Mir bleibt sie auf die nachfolgenden Sendungen hinzuweisen. Erstmal ausführlich die Nachrichten, dann wie gewohnt die Informationen am Abend. Ein Thema doch natürlich, unter anderem der Abschluss der Weltklimakonferenz in Glasgow. Ihnen einen guten Abend wünscht Michael Köhler.